aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien unterstreicht die Bedeutung der Diskussion der Energiewende bei CEO-Gesprächen. Botschafterin Sylvie sagte, Musik sei die treibende Kraft für die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Finnland. Brasilien investiert in Viehhaltung im Wert von 4,5 Billionen Rupiah. 11 indonesische Klettersportler reisten nach Korea. Gemeinsame eingehende Forschung zwischen UI und MARA. Harmony in the Pacific ist ein gemeinsames Lernprogramm mit Indonesien und pazifischen Ländern. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Umar Hadi, Generaldirektor für Amerika und Europa im indonesischen Außenministerium, betonte, wie wichtig es sei, die Energiewende als Strategie in der aktuellen Weltwirtschaft zu diskutieren. In seiner Rede bei der CEO Talks am Donnerstag, den 12. September in Lima, Peru, erklärte er, dass die Energiewende zu einem weltweiten Diskussionsthema geworden sei, weil sie Chancen und Herausforderungen birgt, die gemeinsam bewältigt werden müssen. Unterdessen betonte die Generaldirektorin für Forschung und Studien des peruanischen Ministeriums für Außenhandel und Tourismus, Ana Vera Gunaza, wie wichtig es sei, dass Peru und Indonesien eine Handelskooperation durch das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA verwirklichen. Ihr zufolge verfügt Peru derzeit über 22 Handelsabkommen, die dem Exportsektor im Ausland zugutekommen können und ein Teil der transpazifischen Zusammenarbeit sind, die die südostasiatischen Länder ASEAN und Indonesien verbindet. Ana Vera Gonaza erklärte weiter, dass Peru schon lange auf den Abschluss eines Handelsabkommens mit Indonesien gewartet habe. Ihr zufolge ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, seit die beiden Länder eine Sichtbarkeitsstudie zum Beginn der Handelskooperation gestartet haben. Sie betonte, dass sich Perus Entschlossenheit nicht geändert habe, die Handelskooperation mit Indonesien mit einem Handelsabkommen auf die nächste Stufe zu heben. Die indonesische Botschafterin in Finnland, Ratu Silvi Gayatri, betonte, dass Musik ein wichtiger Katalysator für die Stärkung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Finnland sein kann. Passend zum 70. Jahrestag der Stärkung der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in diesem Jahr. Laut Einer Mitteilung der Indonesischen Botschaft in Helsinki vom Freitag, den 13. September, übermittelte Botschafterin Sylvie dies bei einem diplomatischen Empfang anlässlich des 79. Unabhängigkeitstages Indonesiens und des 70-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Finnland, der von der Indonesischen Botschaft in Helsinki im finnischen Adelshaus in Ritariku veranstaltet und von dem Indonesischen Pianist Ananda Sukarlan belebt wurde. Botschafterin Sylvie sagte in ihrer Rede, dass es zwischen Indonesien und Finnland trotz der seit mehr als einem halben Jahrhundert bestehenden diplomatischen Beziehungen immer noch viele Bereiche gebe, die verbessert werden könnten. Daher hofft sie, dass die Vertreter der finnischen Regierung und der Wirtschaft durch die Networking-Sitzung beim diplomatischen Empfang der indonesischen Botschaft das Potenzial für eine strategische Zusammenarbeit in der Zukunft erkunden können, insbesondere in den Bereichen Informationstechnologie, Forstwirtschaft und Ausbildung. Das Landwirtschaftsministerium erklärte, dass Indonesien und Brasilien eine Investitionskooperation zur Entwicklung von 100.000 Stück tropischer Milchviehhaltung aus Brasilien durchführen, die in Indonesien im Wert von 4,5 Billionen Rupiah umgesetzt werden soll. Indonesiens Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman sagte in einer Erklärung am Freitag, den 13. September in Jakarta, dass diese Investition die Steigerung der inländischen Milchproduktion unterstützen solle. Seiner Meinung nach kann die Präsenz dieses brasilianischen Investors Indonesiens Bemühungen um eine Selbstversorgung mit Fleisch und Milch unterstützen. Amran sagte, Indonesien könne seinen Bedarf an Rindfleisch und Milchprotein im Inland und nicht durch Importe decken. Um diese Erwartungen erfüllen zu können, muss Indonesien in der Lage sein, die Viehhaltung in großem Umfang zu entwickeln. Er sagte weiter, dass all diese Investitionen neue Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen der Tierhaltung schaffen werden. Insgesamt 11 Kletterathleten bereiten sich auf die Reise nach Seoul, Südkorea vor, um am IFSC World Cup 2024 teilzunehmen. Antara berichtete, dass der Cheftrainer der indonesischen Kletternationalmannschaft Trianto Budi am Freitag, den 13. September in Banda Aceh, sagte, dass die Athleten an den Geschwindigkeitswettbewerben der internationalen Meisterschaft teilnehmen würden, die vom 2. bis 7. Oktober stattfinden soll. Sie müssen jedoch am 22. September in Seoul eintreffen, um ein gemeinsames Trainingsprogramm mit dem südkoreanischen Team vorzubereiten und zu absolvieren. Daher sagte er, dass die Athleten voraussichtlich am 20. September in Jakarta zusammenkommen werden. Die Fakultät für Umweltwissenschaften an der Staatlichen Universität Indonesien, CLUI, und die Universität Technologi Mara, UITM Malaysia, führten gemeinsam eine umfassende Forschung zur Entwicklung einer nachhaltigen städtischen Raumplanung durch. Hayati Sari Hasibuan, UI-Koordinatorin für Raumplanungsforschung am UI Depok Campus in West Java, sagte am Freitag, den 13. September, die Entwicklung von Transit-Oriented Areas TOD in Jakarta habe die Grundstücks- und Gebäudepreise in die Höhe getrieben, insbesondere rund um die MRT, LRT und KRL Pendelbahnhöfe, die die wichtigsten Transitzentren in Jakarta und andere Satellitenstädte seien. Während der ständige Dozent an der CLUI, Professor Raldi Kustur, betonte die Bedeutung weiterer Studien zur Erwinglichkeit von Immobilienpreisen in TOD-Gebieten, insbesondere in Jakarta und Kuala Lumpur. Wie antara berichtet, wird die Forschung dieser beiden Universitäten nächste Woche in Depok in einem Kooperationsseminar weiter diskutiert. Transit-Oriented Areas TOD sind ein Gebietsentwicklungskonzept, das Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs mit Wohnhäusern, Büros und öffentlichen Einrichtungen integriert. Das Indonesische Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie führte in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium und der Botschaft der Republik Indonesien in Suva, Fidschi, das Programm Harmony in the Pacific durch. Dieses Programm zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen Indonesien und Ländern im pazifischen Raum durch einen gemeinsamen Kultur- und Kulturerbeansatz zu stärken. Dieses Programm beinhaltet in diesem Monat eine Residenz für Kulturakteure in Ost-Nusa Tenggara, NTT, bestehend aus 15 Musikkünstlern und 10 Tanzkünstlern aus Indonesien und den pazifischen Ländern. Wie Antara berichtete in Labuan Bajo, Ost-Nusa Tenggara, eingegangenen Erklärung, dass Harmony in the Pacific nicht nur die indonesische Kultur vorstellt, sondern auch lernt und zusammenarbeitet mit den Nachbarländern im Pazifik. Im Zufolge stärkt diese Initiative das gegenseitige Verständnis und fördert die Entstehung neuer Werke, die gemeinsame kulturelle Werte und das gemeinsame Erbe widerspiegelt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 26 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 76 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Die erste Nachricht kommt aus der Stadt Semarang in Central Java. Die Stadt Semarang veranstaltete die Pikat Wastra Nusantara Ausstellung. Diese Ausstellung war eine Reihe von Aktivitäten im Rahmen des Festivals der Alten Stadt Semarang. Die Ausstellung diente dazu, Modedesign vorzustellen und Moden schauen von acht bekannten indonesischen Designern sowie eine Ausstellung von Modeproduktion von Kleinstklein- und Mittelständischen Unternehmen UMKM durch die Präsentation wieder verschiedener indonesischer Produkte zu präsentieren. Die Bürgermeisterin von Semarang, Hefe Arita Gunaryantiyahayu, erklärte am Donnerstag bei der Eröffnung von Pikat Wastra Nusantara im Aude Prab Gebäude in Kota Lama, Semarang, dass diese Ausstellung der erste Schritt bei den Pemuhungen sei die Qualität der UMKM-Produkte in Semarang vorzustellen. Sie hofft auch, dass Semarang in Zukunft eigene regional festivals wie die Semarang Fashion Week veranstalten kann.
Die nächste Nachricht kommt aus Bantul, Yogyakarta. Die Bezirksregierung von Bantul, der Sonderregierung Yogyakarta, hat eine integrierte Informationssystem Wandung für die Verwaltung des Yogyakarta Philosophie Access Gebiets im Dorf Panggungharjo Sewon vorbereitet. Der Bezirksleiter von Bantul, Abdul Halim Muslih, sagte am Donnerstag, dass die Verwaltung der Philosophie Asche in jeder Phase auf integrierte Weise geplant werden kann, da die Verwaltung des Bereichs der Philosophie Asche von mehreren interessanten Gruppen getragen wird. Seiner Meinung nach muss das Management der Bereich der Philosophie Asche verschiedene interessanten Gruppen, einschließlich der Chefwelt, einbeziehen, sodass einheitliche untergegierte Schritte zwischen der Regierung, Unternehmen und anderen relevanten interessanten Gruppen erforderlich sind. Hofft, dass diese Innovation die Partnerschaften zwischen Regierung, Unternehmen und Gemeinden stärken, Erfahrungen austauschen und die besten Programme für den Fortschritt von Bantul vorstellen kann. Die letzte Nachricht kommt aus Surabaya, Ostjava. Die Provinzregierung von Ostjava gewann am Donnerstag den Paritrana Prize 2024 als beste Provinz für Innovation in der Java-Bali-Zone, weil sie als erfolgreich bei der Umsetzung von Innovation bei der Verbesserung der Abdeckung des Arbeitsschutzes der sozialen Sicherheit für Arbeitnehmer in Ostjava angesehen wurde. Der Preis wurde direkt vom Vice-Präsidenten der Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, an den amtierenden Gouverneur von Ostjava, Adi Karyono, in Jakarta überreicht. Adi Karyono sagte, diese Auszeichnung sei ein Beweis für das Engagement der Provinzregierung, den Sozialversicherungsschutz am Arbeitsplatz weiter zu maximieren, bis eine allgemeine Absicherung für Arbeitnehmer in Ostjava verwirklicht sei. Adi sagte, dass eine der Bemühungen zur Verpflichtung einer universalen Absicherung darin besteht, den Einsatz von Tabaksteuergewinns bei Tilgungsfonds im Rahmen des sozialen Schutzes für Tabakbauern und andere schutzbedürftige Arbeitnehmer durch das BPJS-Beschäftigungsprogramm zu optimieren. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige historische Ereignisse werden wir Ihnen heute beim Programm Vergangenheit und Gegenwart berichten. Wir beziehen uns auf den 14. September. Wir beginnen mit dem Ereignis am 14. September 1910, an dem Rasuna Said geboren wurde. Hajah Rengkayo H.R. Rasuna Said wurde am 14. September 1910 in Maninjau Agam, West Sumatra geboren. Diese Frau aus Minang war eine indonesische Unabhängigkeitskämpferin und wurde als Nationalheldin Indonesiens ernannt. Rasuna kämpfte auch beharrlich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen wie Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said verstarb in Jakarta am 2. November 1955 und wurde auf dem Heldenfriedhof von Kalibata beerdigt. Ihr Name ist als Straßenname in Yogyakarta verewigt. Wir kommen jetzt zum 14. September 1960, an dem OPEC offiziell ins Leben gerufen wurde. OPEC oder Organisation der Erdöl-exportierenden Länder wurde am 14. September 1960 ins Leben gerufen. Dies fand auf der ersten OPEC-Konferenz statt, die vom 10. bis zum 14. September 1960 in Bagdad, dem Irak, abgehalten wurde. OPEC wurde von 5 Ländern gegründet, nämlich dem Iran, dem Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela. Zurzeit besteht OPEC aus 13 Ländern. Das Ziel der OPEC ist es, die Erdölpolitik der Mitgliedsländer zu koordinieren, um stabile und gerechte Preise für die Erdölproduzenten zu gewährleisten. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 14. September 2007, an dem Japan eine Raumsonde gestartet hat. Am 14. September 2007 startete Japan sein erstes Raumfahrzeug zum Mond. Ihr Name war Selene, was für Selenological und Engineering Explorer steht. Selene hat auch den Spitznamen Kaguya. Im japanischen Märchen ist Kaguya der Name einer Prinzessin, die aus dem Mond kommt. Kaguya wurde vom Raumfahrtzentrum Tanegashima auf Tanegashima, einer Insel etwa 1000 Kilometer südlich von Tokio, gestartet. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Akankah kau beriku kesempatan setelah ku pergi jauh meninggalkanmu? Tapi dulu bukan maksudku meruntuhkan perasaan yang telah lama kita bangun bersama. Lama ku tunggu datang hari ini, di mana kau dan aku dipertemukan kembali. Tak bisa lebih lama lagi aku tatap mata itu, tempat bersama.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien und Deutschland stärken Zusammenarbeit bei der Erwirkung erneuerbarer Energien. Indonesien und Deutschland verstärken der Zusammenarbeit im Stromsektor. Diese Zusammenarbeit umfasst die Entwicklung erneuerbarer Energie durch die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen PT PLN, GIZ und KfW. Die Kooperationsvereinbarung wurde am zweiten Tag des Forums Indonesia Sustainable Energy Week ISEW 2024 Amit Wo in Jakarta von dem Direktor für Risikomanagement von PT PLN Suroso Istandar, dem KfW Direktor in Indonesia Burkhard Hins und der GIZ Direktorin für das Energieprogramm in Indonesia und ASEAN Lisa Tinschert unterzeichnet. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung erklärte Suroso Istandar, Direktor für Risikomanagement bei PT PLN, dass diese Zusammenarbeit für PLN sehr wertvoll sei, dass sie die Bemühungen zur Beschleunigung der Energiewende und zur Dekarbonisierung des Stromsystems unterstützt habe. Suroso ist davon überzeugt, dass Indonesia mit dieser Zusammenarbeit seine Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien erreichen und gleichzeitig eine zuverlässige und erschwingliche Stromversorgung gewährleisten kann. Er sagte auch, dass die indonesische Regierung weiterhin bestrebt sei, den Energiewendeprozess zu beschleunigen, um das Ziel der Netto-Null-Emission bis 2060 oder früher zu erreichen. Lisa Tinschert, die GIZ Direktorin für Energieprogramme Indonesien und ASEAN, sagte weiter, dass die Energiewende der Schlüssel zur Erreichung globaler Klimaziele und zur Gewährleistung einer fairen und nachhaltigen Energieversorgung sei. Gemeinsame technische Studien zwischen PLN und GIZ haben zu verschiedenen wichtigen Erfolgen geführt, darunter eine technisch-ökonomische Studie zur Stromplanung in Selayar. Die Realisierung des Selayar Hybriden Sonnenkraftwerks von PLN unterstützt, das 2022 in Betrieb gehen wird. Der KfW-Direktor in Indonesien Burkhard Hins erklärte unterdessen, dass die KfW PLN und die indonesische Regierung weiterhin dabei unterstützt, den Energiesektor in Indonesien zu dekarbonisieren und zu modernisieren und zur Erreichung der mit der International Partner Group vereinbarten Ziele der Just Energy Transition Partnership beizutragen. Seit 2016 bearbeiten Indonesia und Deutschland über GIZ, KfW und PLN bei verschiedenen Initiativen zusammen, die Energiewende Indonesia zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit umfasst die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien, den Ausbau des Stromnetzes sowie die Erhöhung der technischen Kapazität und Schulung des PLN-Personals. KfW und PLN setzen sich künftig dafür ein, die Zusammenarbeit im Bereich saubere Energie durch finanzielle Unterstützung, Studien und Kapazitätsentwicklung zu stärken. Die Programm zur Beschleunigung die Energiewende und die Just Energy Transition Partnership werden die wichtigen Instrumente zur Verwirklichung dieser Zusammenarbeit sein. Das war unser Indonesien.
Dari dulu sudah ku bilang jangan
Voice of Indonesia.
This is now by uns, Voice of Indonesia aus Indonesian Foodie Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Reise nach Gorontalo ist nicht vollständig, wenn Sie eine typische Kulinarik aus Gorontalo, sogenannte Ilabulo, nicht probieren. Laut dem kulturellen Meister von Gorontalo, Abdul Wahab Lihu, ist eine traditionelle Zeremonie ohne die typischen Spezialitäten von Gorontalo, vor allem Ilabulo, nicht vollwertig. Denn dieses Gericht ist seit dem 15. Jahrhundert das Lieblingsessen von Königen und Würdenträgern. Ilabulo heißt in der Gorontalo-Sprache Totombuata, was für ein bedeutet. Die Könige betrachteten Ilabulo als ein Symbol der Einheit, Totombuata, als eine Kombination verschiedener Elemente, die Frieden hervorbringt, denn in Ilabulo werden verschiedene Unterschiede zu einem köstlichen Geschmack vereint. Liebe Zuhörer, Ilabulo ist ein typisches Gericht von Gorontalo, das aus Innereien wie Leber und Muskelmagen sowie Hühnerhaut besteht. Manchmal werden auch Wachteleier und Rinderfett ergänzt. Die pikante Gewürze und die Bananenblätter, mit denen der Teig umwickelt wird, bieten Ilabulo ein unverwechselbares Aroma und einen pikanten, würzigen Geschmack. Die Gemeinschaften in Gorontalo mögen gerne scharfe Gerichte. Daher wird Cayenne Pfeffer verwendet. Ilabulo verwendet in der Regel Sago Mel, sodass es nach dem Kochprozess eine leicht schwarzbraune Farbe aufweist. Der Kochprozess kann mit Kokosnussschalen, Holzkohlen durch Dämpfen und Grillen gemacht werden. Auf den ersten Blick von der länglichen Form des Gerichts und seiner ziemlich dichten Textur, die in die Bananenblätter eingewickelt ist, lässt vermuten, dass es sich um Pepes handelt, die in West Java weit verbreitet sind. Die Bananenblätter, in die der Ilabulo-Teig eingewickelt wird, dienen nicht nur als Umhüllung, sondern verstärken auch das Aroma dieses Gerichts. Liebe Zuhörer, in bestimmten Monaten wie Ramadan-Monat wird Ilabulo zunehmend als Snack zum Iftar nachgefragt. Das köstliche Aroma von Ilabulo, das gerade aus dem Ofen gezogen wird, kommt Ihnen sofort in den Sinn, wenn Sie sich dieses Gericht vorstellen. Wenn Sie Ilabulo als Mitbringsel mitnehmen möchten, machen Sie sich keine Sorgen, da sich dieses Gericht ohne Lagerung im Kühlschrank 2-3 Tage lang halten kann. Liebe Zuhörer, Ilabulo wird in der Regel mit Reis als Beilage oder Beikost verzehrt. Es kann sogar als Snack am Nachmittag oder am Abend genossen werden. Ilabulo wird normalerweise zur Begrüßung der Gäste von außerhalb der Region serviert. Die lokale Gemeinschaft mag gegrillte Ilabulo lieber als gedämpfte Ilabulo. Es ist köstlicher, wenn dieses Gericht warm gegessen wird. Eine Portion von Ilabulo kostet üblicherweise 1.000-4.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen in der gleichen Zeit und Frequenzen wieder melden. Auf Wiederhören!
Do
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, unser Programm dies und das behandelt heute das Thema UI belegte den dritten Platz auf dem Designwettbewerb der sicheren erschwinglichen Fähre 2024. Das Naga Pasatim, das aus Chainshift-Technik Studenten in der Technikfakultät an der Universität Indonesia besteht, erlangten den dritten Platz beim prestigenträchtigen Wettbewerb 11th Annual International Student Design Competition, SAF Affordable Ferry Design Competition 2024. Der von Worldwide Ferry Safety Association, WFSA, mit dem Hauptsitz in den Vereinigten Staaten organisiert wurde. Sie entwarfen eine innovative Fähre mit dem Namen MV Omnia, Safe and Affordable Ferry for Niger River. Der internationale studentische Designwettbewerb, der von der WFSA veranstaltet wurde, ist ein jährlicher Wettbewerb, der das Ziel hat, eine sichere, erschwingliche und umweltfreundliche innovative Fähre zu fördern. Im Jahr 2024 fokussiert sich der Wettbewerb darauf, die Fähren, die Roll-on- oder Roll-off-Schiffpassagiere, Ro-Packs, zu entwerfen, die auf dem Fluss Niger in Nigeria verwendet werden. Liebe Zuhörer, MV Omnia wurde nach den Spezifikationen eines flachen Einraumschiffs entworfen und ist mit zwei Schiffgeneratoren Dual Fuel CSI Ningdong DF-170 mit einer Kapazität von 300 kW ausgestattet, mit denen das Schiff eine Geschwindigkeit von 8,5 Knoten erreichen kann. Mit einer Länge von bis zu 40 Metern, einer Gesamtbreite von 16,01 Metern und einem Wasserspiegel von 1 Meter bietet das Schiff Platz für 10 Besatzungsmitglieder, 170 Passagiere, 16 Autos und landwirtschaftliche Güter. Das Schiff wurde mit dem vorgestanzten Konzept gebaut, das den Transport und die Montage der Konstruktionsteile von MV Omnia erleichtert und die Produktionskosten auf schätzungsweise 1,5 Millionen Dollar reduziert hat. Liebe Zuhörer, dieses Schiff wurde entworfen, um die spezifischen Herausforderungen im Zusammenhang mit den Flussbedingungen und den lokalen Transportforderungen zu bewältigen. In diesem Jahr fand der Wettbewerb von Dezember 2023 bis Mai 2024 statt. Und der Gewinner wurde am 20. Juni 2024 online in Marrakesch, Marokko, bekannt gegeben. Außerdem wird das Nagapasa UI Team zusammen mit den anderen Gewinnern im Oktober nach Marokko eingeladen, um die Auszeichnung direkt von WFSA entgegenzunehmen. Das war dies und das.
Sejak pertama ada yang berbeda, ku rasakan ada getaran kencang di dada. Bersamamu hatiku tak menentu. Adakah kau tahu semua itu? Telah lama kita bersama selalu, dan semakin dalam ku rasakan getaran itu. Ku tak mampu bertahan tuk terdiam, kau harus tahu semua itu. Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekap selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena dirimu, semua karena paras cantikmu, semua karena tutur katamu padaku, melambungkan anganku. Semua, semua karena dirimu. Telah lama kita bersama selalu, dan semakin dalam ku rasakan getaran. Ku tak mampu bertahan tuh terdiam, kau harus tahu semua itu. Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekat selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena dirimu, semua karena paras cantikmu, semua karena tutur katamu padaku, melambungkan anganku. Semua, semua karena dirimu. Ku takkan ragu untuk menyatakan betapa ingin ku miliki dirimu. Karena ku tak mampu lama untuk menahan rasa yang hanya untukmu.
Hey girl, since the first time I met you, under there's a sweetness in you. Every day and every night I think about you, but I know what I have to do. Now there's no doubt that I'm never gonna give you up. I love you, love you, love you, yeah.
Maukah kau jadi cintaku? Maukah kau jadi kasihku? Maukah kamu jadi teman hidupku? Kan ku dekap selalu, selamanya ku miliki kamu. Semua karena diri.
Sehr geehrte deutsche Redaktion, sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stimme Indonesiens und RRI, liebe Nunung, liebe Putschi, liebe Inda, liebe Sri Unun, zum 79. Jahrestag von RRI am 11. September möchte ich euch und Ihnen allen ganz herzlich gratulieren und meine Glückwünsche übermitteln. Mit großer Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich noch immer gerne an die beeindruckenden Feierlichkeiten von Ihrem 69. Jahrestag im Jahre 2014 im Hof vor dem Blauen Rundfunkgebäude, an dem ich als Quizgewinner von Wunder Indonesien 2014 teilnehmen durfte und auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RRI persönlich kennenlernen konnte. Eine besondere Ehre war für mich auch, dass die Direktorin Rosarita Niken Widyastuti sich die Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir nahm und mich zum ersten RRI-Monitor der deutschsprachigen Sendungen ernannte. Kaum zu begreifen, dass seither schon 10 Jahre vergangen sind. Ich bedauere sehr, dass die Senderanlage in Simangis nicht erhalten werden konnte und ich auf 9545 kHz deshalb keinen Kurzwellenempfang mehr von RRI habe. Dadurch hat die Stimme Indonesiens alle Hörer ohne einen Internetzugang verloren. Mein Interesse an den deutschsprachigen Sendungen ist weiterhin vorhanden. Regelmäßig sende ich auch weiterhin meine Hörberichte über die Internetübertragung der deutschsprachigen Sendung ein, auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum diese nicht tagesaktuell, wie noch vor 10 Jahren, seit längerer Zeit erst mit einigen Wochen Verspätung zum Podcast-Abruf bereitgestellt werden. Nochmals herzliche Grüße aus Oddenau im Südwesten von Deutschlands, Bernd Seiser.
Voice of Indonesia.
Hallo, hier ist Volker Wildschrey aus Dillingen im Saarland und ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich die Gelegenheit habe, heute meine herzlichsten Glückwünsche zum 79. Jahrestag der Sendungen der Stimme Indonesiens zu bekunden. Alles, alles gut und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Sendungen. Und ich freue mich schon auf viele weitere interessante Programme. Und bei dieser Gelegenheit natürlich auch viele Grüße an die anderen Hörer. Alles Gute aus dem Saarland. Euer Volker Wildschrey.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Musikhörer von Voice of Indonesia, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kroncong-Lied mit dem Titel Salahmu Sendiri, gesungen von Dias Erlangga mit Mafia Kroncong. Dieses Lied wurde von Cutrani Auliza populär gemacht und von Faisal Asahan komponiert. Das im September 2003 und Swansea veröffentlichte Lied erzählt die Enttäuschung von jemandem über seine Liebesbeziehung. War enttäuscht, weil seine Partnerin seine heilige Liebe nicht schätzt. Schließlich sucht nach anderen, der ihn so akzeptiert, wie ist. Liebe Musikhörer, hier ist Dias Erlangga und Mafia Kroncong mit dem Lied Salahmu Sendiri oder auf Deutsch Dein eigener Fehler. Gute Unterhaltung.
Tak pernah menghargai.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren. Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail, voi@voinews.id.